Morgen, ihr Lieben. Ich danke der Theatergruppe. Ihr habt jetzt in den letzten Wochen mehrmals uns einige Szenen vorgeführt aus dem Markus-Evangelium. Wir sind gerade in der Predigtreihe zum Markus-Evangelium. Und das ist schon ganz irre berührend, wenn man das mal so vorgeführt bekommt. Ich habe gerade gedacht, wow, ich muss gleich weinen. Und es ist wirklich klasse, dass ihr euch da vorbereitet habt, dass ihr uns die ganzen Wochen über immer wieder das so vorgeführt habt, wie diese Szenen sein können. Und wenn man das so vor Augen hat, dann macht das nochmal was mit einem. Und ich danke euch herzlich. Es war ganz großartig. Das sind die Jugendlichen, die sich gemeinsam vorbereitet haben. Ja, wir sind in der Predigtserie zum Markus-Evangelium heute schon zum 6. Mal. Und es ist heute der Schlusspunkt dieser Predigtserie. Und wir haben ja schon 5-mal darüber geredet. Das erste Thema war die Botschaft, die Kraft, als zweites das Training, der Preis, das Gericht und heute ist das Thema die Liebe. Das war so eine Art Ritt durchs Markus-Evangelium in 6 Wochen oder heute ist erst die 6. Woche und wir haben ganz viel darüber erfahren, wie Jesus Menschen begegnet ist und ich möchte euch auch ermutigen, falls jemand irgendwie zwischendurch ein Thema verpasst hat, ihr könnt über unsere Homepage das auch runterladen und die Predigten im Nachhinein euch anhören, die vorher schon in dieser Predigtserie gelaufen sind. Ja, und heute geht es um dieses 6. Thema, die Liebe. Und ich möchte zu Beginn einmal beten. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns begegnest durch Jesus Christus. Danke für dein Wort, dass wir die Bibel haben, die uns so viel darüber berichtet. Und ich bitte dich jetzt, Herr, um deine Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Heute also die Liebe. Woran denkst du, wenn du dieses Thema hörst? ZDF Herzkino? Ich hätte da Folgendes zu bieten. Wenn wir uns das anschauen, was in diesem Abschnitt des Markus-Evangeliums ab Kapitel 14, was so quasi in dieser Woche dieser Gesamtrahmen ist, was da steht, dann scheint das nämlich mit dem Begriff Liebe auf den ersten Blick gar nicht zusammenzupassen. Ab Kapitel 14 lesen wir unter anderem, wie Jesus von seinem Jünger Judas verraten wird, wie er verhaftet wird, verspottet wird, ausgepeitscht wird, wie er verhört wird und verurteilt wird und wie er schließlich und endlich am Kreuz getötet wird. Für mich klingt das eher nach einem Krimi, ehrlich gesagt, als nach dem Thema Liebe. Das war kein Liebesfilm. Und wir fragen uns natürlich schon, was hat das jetzt eigentlich mit dem Thema Liebe zu tun? In Markus-Evangelium kommt das Wort Liebe oder irgendwas, was mit Lieben und so weiter zu tun hat, nur ganze 6-mal vor. Das kann ein bisschen schwanken, je nachdem, welche Bibelübersetzung man daraufhin untersucht. Aber 6-mal, das ist nicht viel. Wenn man zum Beispiel ins Johannesevangelium guckt, dann kommt es da ungefähr 35-mal vor. Also das Markus-Evangelium, womit wir uns jetzt in dieser Predigtreihe beschäftigen, redet im Grunde nicht viel über Liebe. Und das ist überhaupt so im Markus-Evangelium, dass es nicht so viel um die Lehren Jesu geht, sondern mehr um die Taten. Die werden berichtet und die Taten und Ereignisse wiederum, die werden oft sehr anschaulich berichtet, sehr detailliert, sehr ja, bildhaft, dass man sich das konkret vorstellen kann. So als hätte jemand wirklich als Augenzeuge pingelig genau aufgeschrieben, was da passiert ist. Und das wissen wir im Übrigen auch wirklich. Markus war ja der Sekretär von Petrus und wir können davon ausgehen, dass ein ganz großer Teil von dem, was er da aufgeschrieben hat, sozusagen der direkte Bericht des Augenzeugen Petrus war. Und dass er wirklich das aufgeschrieben hat, was Petrus erlebt hat und zum Teil mag Markus es selber auch erlebt haben und dabei gewesen sein. Das heißt, es ist eine präzise Schilderung von Ereignissen, von bestimmten Begebenheiten, aber diese Schilderung ist gleichzeitig sehr sachlich, sehr nüchtern. Das ist nicht so ausgeschmückt. Wenn man das mit einem Bild vergleichen würde, wäre es eher so ein Holzschnitt und nicht so ein farbenprächtiges Gemälde. Manchmal ganz sachlich, knackige Fakten, das passiert. Und das ist so die Besonderheit im Markus-Evangelium. Und eben so sind es auch eben heute wieder nicht so sehr die Worte, als vielmehr Taten der Liebe, mit denen wir uns heute beschäftigen und die hier berichtet werden. Aber eben auch diese Taten sprechen eine deutliche Sprache, wenn man diese Sprache liest und versteht. Von allen Taten von Jesus war diese letzte Tat, nämlich, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, die größte. Das war die größte Liebestat überhaupt. Seine Jünger hatten schon vorher viele erstaunliche Sachen mit Jesus erlebt, hatten Taten gesehen, Wunder gesehen und hatten ihn was vollbringen sehen. Und wir wollen uns auch heute einfach nochmal drei Ereignisse anschauen, die so in diesem Schlusskapitel stattfinden, die innerhalb der letzten Woche vor der Kreuzigung stattfinden, die letzten Tage überhaupt, die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Die Jünger, die waren mit Jesus 3 Jahre unterwegs gewesen, diese 12, die er sich besonders berufen hatte, und sind mit ihm durch die Gegend gezogen, in Israel rumgezogen und sind schließlich und endlich aber mit ihm nach Jerusalem gekommen, und Jesus wusste, dass er dort sterben würde. Und wir haben eine Szene, in der Jesus eingeladen wurde mit seinen Jüngern von einem Mann namens Simon nach Hause sozusagen, der ein Fest gegeben hat zur Ehre von Jesus. Und dieses Fest, ja, daraus wollen wir uns eine Szene jetzt mal zusammen angucken. Ich lese mal den Text. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren darüber entrüstet. Warum wurde dieses kostbare Öl so verschwendet, fragten sie. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie wiesen sie scharf zurecht. Doch Jesus hielt ihnen entgegen. Lasst sie in Ruhe. Warum bringt er sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand, um meinen Körper im Voraus zum Begräbnis und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Diese Frau kam mit einem Alabasterfläschchen zu Jesus. Das ist so ein Aufbewahrungsgefäß, so ein langes und längliches Fläschchen mit einem schmalen Hals. Und darin war ein kostbares Öl. Die Bibel sagt so ein bisschen genauer an einer Stelle von echter kostbarer Narde. Narde ist so ein indisches Gewürz, so was teuer importiertes. Und wir können davon ausgehen, dass es wirklich ein Vermögen wert, dieses Ding, so ein Fläschchen, was richtig kostbar ist. Natürlich waren Öle und Salben ganz normal zum täglichen Gebrauch, aber wir können davon ausgehen, der Wert, den dieses Fläschchen hatte, das war nicht alltäglich. Die Bibel sagt an der Stelle, man hätte das verkaufen können für 300 Denar, also Tageslöhne von einem Arbeiter. Man könnte quasi sagen, über den Daumen, es war wie ein Jahresgehalt, was dieses Ding wert war. Und das ist schon eine ganze Menge. Und diese Geste, dass sie jetzt also kommt und dieses Salböl nimmt und es über Jesus ausgießt und ihm sozusagen das Haar, das Haupt damit salbt, die hatte eine besondere Bedeutung. Die brauchte kein Wort zu sagen, aber sie tat etwas Bedeutungsvolles. Erstens, es war eine Geste, mit der man normalerweise jemanden zum König salbte. Die Salbung heißt so einsetzen in ein wichtiges Amt. Und noch mehr, man könnte dieser Geste sogar entnehmen, dass sie in Jesus den gekommenen Messias sah. Messias heißt der Gesalbte. Das ist dieser in dem Alten Testament angekündigte neue König von den Juden, der in Herrlichkeit kommen soll und der sozusagen das jüdische Volk wieder, das Volk Israel wieder richtig zur Herrlichkeit zurückführen sollte. Die waren ja zwischendurch im Exil und in Babylon, die waren gefangen, hatten eine schlimme Zeit hinter sich und die versprachen sich von dem Messias, diesem Gesalbten, alles. Und indem sie diesen Mann salbte, den Jesus, kann man dem auch entnehmen, dass sie ihn für den Messias gehalten und ihn darin erkannt hat. Aber eben noch ein drittes, sie brach jetzt diesem Alabasterfläschchen so den Hals ab, das ist eben normal, das machte man, um es zu öffnen, und sie machte dadurch das Fläschchen kaputt. Also sie hat da ein Vermögen in der Hand und in dem Moment, wo sie es abbricht, ist es ja offen, dann ist es nicht mehr ganz. Solche Vermögen, die wurden nicht nur für den tagtäglichen Bedarf benutzt, sondern die wurden auch benutzt wie eine Kapitalanlage. Die konnte man kaufen, konnte sich irgendwo hinstellen und wenn man Bedarf hatte, konnte man das wieder verkaufen und dann sagen, da lebe ich von. Das war wie eine Geldanlage für die. Aber in dem Moment, wo die Frau jetzt dieses Alabasterfläschchen kaputt gebrochen hat, um an dieses Salböl da drin zu kommen, war das vorbei. Sie hat ihre Geldanlage komplett, wenn man so will, verschenkt. Ließ sich nicht mehr als solches verwenden, als Kapitalanlage. Ein Jahresgehalt für Jesus. Wie findest du das, wenn man darüber nachdenkt? In einem Nu? Und das Ding ist vor allem, dadurch, dass das Fläschchen kaputt war, war auch eins klar. Sie hat nicht nur gesagt, oh, ich gebe dir mal so einen kleinen Teil und dann mache ich das Fläschchen wieder zu und den Rest hebe ich mir für später auf. Nein, das war voll und ganz. Dieses Fläschchen ist dabei kaputt gegangen und musste quasi seinen gesamten Inhalt hergeben. Sie hat auch dadurch gesagt, Jesus, ich gebe dir voll und ganz das, was ich geben kann. Das ist eine tiefe, bedeutungsvolle Geste, die sie da gemacht hat, ohne ein einziges Wort zu sagen. Und erstaunlicherweise haben zumindest einige der Anwesenden diese Geste überhaupt nicht verstanden. Das ist eine tiefe, symbolische Geste, die die Frau gemacht hat. Und einige hatten tatsächlich nichts Besseres zu tun, als sich darüber zu beschweren, dass das Verschwendung wäre. Die haben es nicht verstanden, was da drin steckte. Man hätte das Geld doch verkaufen und Geld bekommen können, um es den Armen zu geben. Aber Jesus ist da anderer Meinung. Er nimmt diese Geste an. Und ich glaube, diese Szene hätte sich auch heutzutage abspielen können. Wie oft ist es so, dass man ganz oft denkt, ja, wir haben Geld und jetzt meint man damit jetzt eine soziale Tat tun zu müssen. Ja? In vielen kirchlichen Kreisen, glaube ich, ist das eine ganz reale Gefahr, dass Leute im Grunde sagen, wir sind hier als Kirche, wir haben irgendwelche Ressourcen und was können wir damit jetzt Gutes tun? Aber sie nehmen völlig aus dem Blick, dass als erstes es darauf ankommt, Jesus zu ehren oder ihm die Ehre zu geben, dass er die Nummer eins sein soll. Man hat den Eindruck, es besteht die Gefahr ganz leicht, dass die sozialen Taten, nämlich das, was könnten wir damit irgendwelchen Leuten Gutes tun, wichtiger werden als Gott selbst. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Denn wenn man sich vorstellt, wir tun irgendeine gute Tat, dann sieht das zwar alles wunderbar aus, aber das kann auch geheuchelt sein. Woher weiß man denn, was für eine Motivation dahinter steckt? Jemand kann das auch tun, um ja, sich selbst gut darzustellen damit, sehr Wohltäter zu sein. Das kann sehr eigennützig sein, eine gute Tat zu tun. Welche Motivation haben wir denn da? Das weiß man nicht unbedingt. Aber wenn man weiß, dass die erste Motivation die ist, Gott zu ehren, dann ist es das, worauf es Gott ankommt. Das ist eine Frage der Herzenshaltung. Und diese Motivation hatte diese Frau. Und das ist das, worauf es ankommt für Gott. Welche Herzenshaltung hast du? Das ist eine altbekannte Geschichte. Schon im Alten Testament in den Sprüchen gibt es diesen Vers, wo es heißt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles. Mehr als deine Güter, deine Kapitalanlagen zu bewahren und darauf gut aufzupassen und auf die Zukunft vorzusorgen. Mehr als das. Passt darauf, dass dein Herz nicht verloren geht und nicht kaputt geht. Das ist die Priorität, die Gott setzt. Und er fragt nach der Herzenshaltung. Und er fragt nicht in erster Stelle danach, was wir alles Gutes getan haben. Und das Schöne ist, wenn Gott die Nummer eins ist, wenn er den ersten Platz hat, dann folgt aus dieser Gottesliebe automatisch die Nächstenliebe. Die geht dadurch ja nicht verloren. Ich glaube, die wird sogar mehr. Darum dieser ganz klare Appell, achte auf deine Herzenshaltung. In welcher Motivation tust du Dinge? Wie schnell handeln wir aus solchen unlauteren Motiven? Vielleicht eigennützige Motive. Und Jesus bestätigt das dieser Frau, indem er das sagt, ja, es ist richtig, was du da gerade getan hast. Es ist gut so. Natürlich sollt ihr euch auch um die Armen kümmern, aber eben die Liebe zu Gott soll eben die Grundlage, die Voraussetzung dafür sein. Und eine Sache ist noch ganz interessant, dass Jesus hier die Salbung die die Frau ja so gemeint haben könnte, ich salbe ihm das Haupt, so wie man jemand zum König salbt, ich gebe ihm Ehre damit, die deutet er so, dass er sagt, sie hat meinen Körper im Voraus zur Kreuz, sie kommt zum Sterben, zum Sterben gesalbt. Hochinteressant, er kündigt in dem Moment sogar sein Sterben nochmal wieder an. Die Frau hat das vielleicht positiv gemeint, aber sagt, das ist wie eine Totensalbung. Und wenn wir diese Frau uns angucken, was sie da getan hat, dann hat sie im Endeffekt gesagt, ich liebe dich als meinen Herrn und König mit dieser Geste. Mit dem, was ich habe, mit allem, was ich habe, will ich dir die größtmögliche Ehre geben. Und ich bin bereit, dir mein ganzes Leben zu geben. All das steckt da drin. Diese Frau kennen wir übrigens. Im Johannesevangelium wird die gleiche Begebenheit erzählt. Und da ist davon die Rede, dass es sich um die Maria handelte, die Schwester von Martha und Lazarus. So ein drei Geschwister, von denen die Bibel einige Male erzählt. Und diese Maria hatte viel erlebt mit Jesus. Sie kannte Jesus gut. Die hatten echt krasse Sachen mit Jesus erlebt. Zum Beispiel, dass Lazarus irgendwann gestorben ist und Jesus ihn wieder lebendig gemacht hat. Diese Frau kannte Jesus. Und in ihr ist dadurch, dass sie Jesus so kannte, eine tiefe Liebe zu ihm gewachsen. Und ich glaube, darin kann sie uns ein Vorbild sein. Wir kommen zur zweiten Begebenheit. Hier geht es um den Jünger Petrus. Ich lese mal eine Bibelstelle, das besteht aus zwei Teilen. Und wir haben die ja zum Teil auch gerade bei unserer Theatergruppe schon gesehen. Ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. Denn in der Schrift heißt es, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Da sagte Petrus zu ihm, auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde es nicht tun. Petrus entgegnete Jesus, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, beharrte Jesus, Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und wir springen jetzt ein bisschen weiter an die Stelle, wo Jesus dann bereits verhaftet wurde. Und Petrus ist ihm hinterhergelaufen, in einiger Entfernung wollte gucken, was passiert. Jesus wird irgendwie drinnen verhört und er versucht irgendwo außen zu gucken, was ist die Lage. Und wir springen zum Vers 66. In der Zwischenzeit hielt sich Petrus unten im Hof auf. Eine von den Dienerinnen des hohen Priesters bemerkte ihn, als er sich am Feuer wärmte. Sie sah ihn näher an und sagte dann, du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt das ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Die Dienerin sah ihn dort stehen und sagte zu den anderen, dieser Mann ist auch einer von ihnen. Und wieder bestritt es Petrus. Kurz darauf sagten auch die Umstehenden zu Petrus, du musst auch einer von ihnen sein, du kommst doch auch aus Galiläa. Und Petrus erwiderte, ich schwöre bei Gott, ich kenne den Mann nicht, von dem ihr redet. In dem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte Petrus sich daran, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach zusammen und weinte. So, Jesus kündigt seinen Jüngern an, dass sie ihn verlassen werden. Doch Petrus widerspricht dem entschieden zu Anfang. Und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verlassen. Das ist schon eine krasse, eine starke Aussage. Und alle anderen Jünger bestätigten das, sie bekräftigten das für sich auch. Tatsächlich war es so, dass die meisten dann ganz schnell weg waren, als Jesus verhaftet wurde. Allerdings Petrus nicht. Petrus war noch dabei und er versuchte sogar, Jesus zu verteidigen. Das war an und für sich mutig. Auch sonst war Petrus, glaube ich, ein ganz mutiger Typ gewesen. Der war zum Beispiel, als Jesus ihn gerufen hatte, aus dem Boot gestiegen, ist aus dem Wasser gelaufen. Auf dem Wasser gelaufen. Der hat es gewagt, der hat es getan. Der war ein relativ kühner Typ, glaube ich. Ich glaube, er hat es selbst auch gedacht. Und wir sehen in Petrus schon einen, der ein richtig glühender Anhänger von Jesus war. Schon einer, der richtig begeistert war von Jesus. Der hat 3 Jahre mit ihm viel erlebt und der war richtig vorne mit dabei. Der wollte auch ganz gerne so die Nummer 1 sein. Und wir sehen, im Grunde können wir ihm das genauso attestieren wie dieser Maria, die wir in dem vorigen Abschnitt gesehen haben. Auch er liebte Jesus sehr. Auch Petrus liebte Jesus sehr. Und dennoch verleugnete er Jesus 3-mal. Wie konnte das passieren? Die Zahl 3 hat in der Bibel öfter so die Bedeutung der Endgültigkeit. Ne? Indem er das dreimal sagt, bestätigt er quasi endgültig, dass er endgültig total zum Verleugner geworden ist. Beim ersten Leugnen könnten wir Petrus noch unterstellen, dass er irgendwie überrascht war. Mist, nein, ich war es nicht, ich kenne ihn nicht. Vielleicht hat er aber auch gedacht, nee, ich versuche mal so mich zu verhalten, dass die mich nicht auch noch verhaften, dann habe ich vielleicht später die Chance, Jesus noch zu helfen. Könnten wir ihm noch unterstellen. Beim zweiten Mal in diesem Innenhof, wo wir gerade gelesen haben und er von dieser Dienerin gefragt wurde, da war es dann allerdings so, da hätte er dann zwischendurch auch schon nochmal Zeit gehabt, sich das zu überlegen. Und darum ist dieses zweite Leugnen auch schon eine ganze Nummer gravierender gewesen. Und das dritte Leugnen, ja, dadurch machte Petrus diese Untreue endgültig, dreimal. Er redete sogar verächtlich von diesem Mann, den er angeblich nicht kannte. Beschimpfte ihn fast also. Und das war kein bloßer Ausrutscher mehr. Das kann man ihm nicht mehr unterstellen. Wir sehen, Petrus hatte sich selber irgendwie völlig falsch eingeschätzt. Der hielt sich für einen ziemlich coolen Typen, immer vorne mit dabei. Und jetzt plötzlich, und er hat so tolle Wunder von Jesus gesehen, und Jesus der Siegertyp, und Jesus der die genialen Sachen vollbringt, und hat das 3 Jahre miterlebt, und vielleicht fand er es auch ganz klasse, so ganz vorne mit dabei zu sein. Und jetzt sieht es so aus, als würde Jesus eine Niederlage erleiden. Und jetzt plötzlich klappt er zusammen. Und das Stichwort ist Selbstvertrauen. Hatte Petrus zu wenig Selbstvertrauen? Er hatte zu viel Selbstvertrauen. Er hat zu viel auf sich selbst vertraut. Er war überheblich. Er hielt sich sogar für was Besseres als die anderen. Er hat gesagt, wenn die anderen es tun, ich werde es nicht tun. Er hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass er selber auf die Nase fallen würde. Überhaupt nicht. Und so kennen wir Petrus an einigen Stellen und erleben hier, dass dieses Selbstvertrauen, diese Kühnheit, manchmal auch dieser Glaubensmut, den er ja durchaus hatte in seiner Persönlichkeit, dass der richtig übel zu Fall gebracht wurde. Dass Petrus erleben muss, dass sozusagen sein Selbstvertrauen, was er vorher hatte, zur Demütigung geführt hat. Das hat einen ganz argen Knacks erhalten. Und das müssen wir lernen, dass wir uns selbst misstrauen und dass wir auf Gott vertrauen. Ich glaube, diese Botschaft hat Petrus gelernt. Und wenn wir uns vorstellen, dass es ja so ist, dass dieses Markus-Evangelium fast so ist, als hätte das Petrus persönlich diesen ganzen Evangelium sozusagen in die Feder von Markus diktiert, dann finde ich das nochmal wieder überraschend, wie ehrlich er da ist. Er unterschlägt nichts, er beschönigt nichts. Er stellt sich richtig als diesen absoluten Trottel dar, der vorher große Worte macht und nachher richtig kräftig auf die Nase fällt und eine total peinliche Nummer abliefert. Da ist Petrus, beschönigt nichts, der will sich nicht besser darstellen. Und da sieht man, was sich in ihm verwandelt hat. Da hat jemand, ich bin nicht die Nummer 1 hier, ich bin nicht der Tollste, ich bin der Loser schlechthin. Und das kennen wir von Petrus auch, ja, das finde ich immer ganz nett, in den Schilderungen vom Evangelium gibt es einige Stellen, wo Petrus manchmal auch so ein bisschen vorschnell ist, wo er schnell unüberlegte Sachen sagt, so ein bisschen impulsiv vielleicht ist und haut so ein paar Sprüche raus, wo man denkt, oh Mann, was hast du dir da geleistet? Richtig peinliche Nummern, so wie von einem Fettnäpfchen zum anderen. Ich habe mir gedacht, so Petrus stand da bestimmt und sagte, oh Mann, Leute, ihr könnt eine physikalische Einheit nach mir benennen. Ein Petrus gleich die kürzeste Entfernung zwischen 2 Fettnäpfchen. Und das ist das, was Petrus sich eingestehen musste. Er hat die Erfahrung dieses Scheiterns gemacht. Und wir kennen das und sagen oft so in frommer Sprache, das ist, als wenn ein Rohdiamant zum Edelstein geschliffen wird. Diese Erfahrungen des Scheiterns sind Dinge, in denen das von uns abfallen soll, was nicht gut ist. Und darunter wird die Schönheit des Edelsteins sichtbar. Und das hat Petrus verändert. Später ist er dafür bekannt, dass er immer wieder dafür proklamiert zu sagen, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Setzt die Hoffnung nicht auf euch selbst, sondern auf die Gnade. Den Demütigen gibt der Herr Gnade, sagt er. Und das ist, wenn man sich überlegt, was für ein Typ da Petrus manchmal war, können wir uns wirklich da auch diesen Schluss rausziehen. Es gibt keinen, egal was für komische Klopper er sich geleistet hat, der nicht auch diese Gnade von Jesus empfangen würde. Denn wir erleben das, dass Jesus ja trotzdem zu ihm gehalten hat. Dass Jesus trotzdem sagte, Petrus, ich habe einen Plan für dich. Ich habe was mit dir vor. Ich will mit dir Geschichte schreiben. Ich will bloß nicht, dass du hochmütig und selbstgerecht bist, sondern dass du demütig bist. Den Demütigen gibt er Gnade. Die letzte Geschichte, die dritte heute, ist die, da geht es um Jesus selbst. Wir haben es vorhin auch gesehen im Anspiel. Jesus wird vor Gericht gestellt, eigentlich sogar zweimal. Einmal vor den Hohen Rat der Juden, ungefähr 70 Leute. Sag mal, Petrus, du bist doch noch da. Nee, Jesus, hier, Jesus von eben. Fabrice, ist er nicht mehr da? Schade. Den hätte ich jetzt gern noch mal gesehen. Also, macht nichts. Er saß wie so ein Verbrecher auf seinem Stuhl oder musste vielleicht knien. Und um ihn herum der Hohe Rat im ersten Moment, über 70 Juden, die so zu den Oberen gehörten und die so dieses Gerichtsurteil über ihn fällten, aus jüdischer Sicht. Also quasi, das war ja so eine Art geistliche Leiterschaft innerhalb der Juden. Und im zweiten Moment schleppen sie ihn dann zu Pontius Pilatus, der Besatzer war, der römische Präfekt für diese galiläische Provinz und der sozusagen der weltliche Herrscher war, der die weltlichen Gerichtsurteile fällen konnte. Und wir erleben diese Geschichte, die wir jetzt mal eben hören. Pilatus, ich erzähle die Variante vom zweiten, die bei Pilatus stattgefunden hat. Nur 4 Verse. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Und Jesus erwiderte, ja, es ist, wie du sagst. Daraufhin legten die obersten Priester Jesus zahlreiche Verbrechen zur Last. Pilatus fragte ihn, hast du nichts dazu zu sagen? Siehst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch zum großen Erstaunen von Pilatus schwieg Jesus. Und wir kommen im Grunde an dieser Stelle, an den Punkt, der unsere ganze Predigtreihe beschäftigt. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Was hat das, was er darstellt, was er tut, mit mir zu tun, mit meinem Leben? Aber wer ist er? Wie erleben wir ihn auch dort? Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Und er erwidert, ja, es ist, wie du sagst. Das ist eigentlich eine gefährliche Aussage, weil normalerweise man davon ausgehen kann, wenn der Pilatus jetzt hört, da ist jemand, der behauptet, er sei König, dann ist das wie so ein Umstürzler, von dem man jetzt erwarten müsste, er würde sozusagen die römische Herrschaft hier untergraben wollen und dagegen ankämpfen wollen. Aber Pilatus merkt, das will Jesus gar nicht. Und das sagt er auch. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich will nicht hier ein weltliches Reich umstürzen. Und Pilatus scheint diesen Jesus ernst zu nehmen. Er fragt ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus bestätigt das. Und wir lesen später, als Jesus gekreuzigt wird, dass Pilatus über dem Kreuz so ein Schild anbringen lässt, Jesus Christus, der König der Juden. Oder Jesus, der Nazarener, König der Juden. Dies ist der König der Juden, schreibt Pilatus. Und die Juden wollten das nicht. Nein, nur der sagt, er sei der König der Juden. Und Pilatus sagt, nee, wir lassen das so stehen. Jesus, König der Juden. Der hat irgendwie Jesus auf eine ganz besondere Art ernst genommen. Der hat gemerkt, wow, dieser Mann hat irgendwie, hat er was. Der hat eine Autorität. Der spricht in der Vollmacht. Der sagt was Wesentliches. Das heißt, im Grunde könnte Jesus frei sprechen an dieser Stelle und könnte jetzt sagen, jetzt verteidigt er sich. Und Pilatus wundert sich. Warum verteidigt er sich nicht? Hat so ein König, der er ja zum Sein behauptet, hat der nichts zu sagen seinen Leuten? Warum schweigt Jesus? Wie kann ein König gleichzeitig so sein wie dieser Jesus, der da wie so ein runtergekommener Verbrecher da kniet oder hockt? Wie kann so jemand behaupten, König zu sein? Und dann sagt er noch nicht mal was, wenn man ihm was anschuldigt. Er verteidigt sich noch nicht mal. Und ich glaube, Jesus offenbart hier eine ganz bestimmte Haltung. Auch eine Haltung, die uns auch an früheren Stellen in den Evangelien schon begegnet ist. Nämlich, sagt er in Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist eine Haltung, dass Jesus sagt, ihr sollt von mir lernen, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist eine geniale Haltung, die Jesus da einnimmt. So gar nicht, wie wir meinen, wie ein König wäre. Herrlich, gebieterisch. Einer, der was bestimmt, der was zu sagen hat, der Leute letztlich ja regiert eben. Und Jesus zeigt sich uns hier plötzlich als einen, der sanftmütig ist und von Herzen demütig. Und das sehen wir in dieser Geste. Und so will Gott uns begegnen. Es gibt auch eine alte Stelle im Alten Testament von Mose, ganz früh im zweiten Buch Mose, wo Mose mit Gott redet und die Chance hat und sagt, Gott, bitte, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortet ihm ja und sagt Folgendes: Ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorbeiziehen lassen. Also der Mose fragt nach der Herrlichkeit und Gott sagt, ich begegne dir in all meiner Güte. Gott ist gütig. Gott ist gütig, er ist sanftmütig. Er ist nicht der Herrscher von oben herab, der, so will er uns nicht begegnen. Und Jesus, indem er jetzt hier an dieser Stelle nichts sagt, erfüllte eine Prophezeiung, wieder aus dem Alten Testament. Das haben die am laufenden Band erlebt, dass in Jesus Prophezeiungen wahr geworden sind und sich erfüllt haben. Aus dem Jesaja-Propheten, da heißt es, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus ist zu uns heruntergekommen. Er hat es im Himmel nicht ausgehalten, um uns in seiner Güte zu begegnen. Philipperbrief sagt, er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners oder Knechts an und wurde als Mensch geboren. Jesus ist runtergekommen zu uns. Von dem dänischen Philosophen und Theologen Søren Kierkegaard gibt es ein Zitat, der hat genau zu dieser Stelle das geschrieben, er nahm die Gestalt eines Knechts an. Was heißt das? Das heißt, es ist nicht nur ein äußeres Gewand, das dieser Jesus angelegt hat. Es ist nicht nur was Äußeres, sondern er musste tatsächlich alles erleiden, wie ein Knecht, wie ein Sklave. Tatsächlich alles erleiden, alles ertragen, bis in den Tod musste er das. Jesus hat sich wirklich damit identifiziert und ist diese Liebe, die alles gibt, die hat ihn dazu gebracht. Und das lernen wir von Jesus. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum Jesus dort auf dem Anklagestuhl geschwiegen hat. Einerseits sind es menschliche Vorwürfe gewesen, die man ihm gemacht hat, haltlose Vorwürfe, und durch die konnte Jesus nicht verurteilt werden. Alle Vorwürfe waren widersprüchlich und nur durch das Zeugnis, was Jesus selbst gegeben hat, konnte er verurteilt werden. Es war Gottes Plan, dass das geschieht. Jesus befand sich nicht wirklich in der Gewalt dieser Leute. Sie hatten nicht wirklich gegen ihn was in der Hand. Aber ich glaube, das Zweite, warum er geschwiegen hat, ist noch wichtiger. Warum sollte Jesus sich verteidigen? Es waren ja gar nicht seine Sünden, wegen derer er dort angeklagt wurde. Es waren deine und meine. Und wenn wir fragen, wer ist Jesus, dann ist er natürlich der Gottessohn, der Sohn des Höchsten, so wie er das auch bestätigt hat vor dem Hohen Rat der Juden, vor Pilatus. Dann ist er der König der Juden, dann ist er der Messias, der Gekommene, der Gesalbte. Das ist er, aber er ist nicht von oben herab. Oder zumindest bleibt er nicht oben, sondern er kommt zu uns herab. Er ist der Heruntergekommene, er ist Gott. Aber er ist so anders Gott, als wir uns einen Gott und König hätten vorstellen können. Keine Religion hat einen solchen Gott erfunden. Ein Gott, der runtergekommen ist aus Liebe und der gesagt hat, ich begebe mich mit euch auf Augenhöhe. Ich begegne euch in all dem Schlamassel, in dem ihr steckt. Ich begegne euch in aller Unvollkommenheit und mache mich sogar selber zu einem, der so ist, als wäre er genauso wie ihr. Und wenn wir uns diese verschiedenen Stellen angucken, auch mit der Maria, wo wir gesagt haben, die kannte Jesus, der war nahbar für sie gewesen, die hatte ihn kennengelernt, die wusste, warum sie ihn liebte. Und Petrus hatte Jesus erlebt und er wusste, warum er ihn liebte. Und ich glaube, wenn Gott nicht runtergekommen wäre, wenn er da irgendwo oben unerreichbar geblieben wäre, dann würde es uns schwerfallen, ihn zu lieben. Jemand, der so weit weg ist, warum sollte der sich mit uns abgeben? Warum sollten wir den lieben? Zu dem können wir ja gar nicht in Beziehung treten. Aber dieser heruntergekommene Gott, zu dem können wir in eine Beziehung treten. Und den können wir lieben. Und das war diese größte Liebestat. Wie es auch im Johannesevangelium heißt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus ist Gottes Sohn, aber er zeigt sich uns mit Eigenschaften, die wir einem Gott eigentlich nie zugeschrieben hätten. Er herrscht nicht von oben herab. Er begegnet uns auf Augenhöhe. Und er erwartet offensichtlich keine Perfektion. Auch von einem Petrus. Der hat mit ihm was vor und er weiß, dass Petrus nicht perfekt ist. Er erwartet es auch nicht. Aber er schätzt das total wert, wenn wir für ihn unser Bestes geben. Siehe Maria. Jesus schätzt das total wert, wenn wir für ihn das Beste geben, was wir geben können. Und wenn wir an Petrus denken, der manchmal wirklich kräftig in Fettnäpfchen reingetreten ist, dann muss man sagen, Jesus hat diesen Mann berufen, weil er mit ihm was vorhatte. Und er hat den auch begabt. Jesus begabt denjenigen, den er beruft. Man muss das nicht von vornherein mitbringen. An Petrus sehen wir das ganz deutlich. Das war echt ein schräger Vogel. Aber genau diesen Petrus wollte Jesus für den Bau seines Reiches, seiner Gemeinde gebrauchen. Und er hat später nach der Auferstehung Petrus nochmal gefragt, Petrus oder Simon, war ja sein eigentlicher Name, liebst du mich? Dreimal hat er ihn gefragt und jedes Mal sagte Petrus, ja, ich liebe dich. Wieder dreimal, endgültig. Und jedes Mal sagt Jesus, dann weide meine Schafe. Jesus hat eine Berufung, wenn wir mit unserem Herzen für ihn entschieden sind. Er hat eine Berufung für uns, für jeden, für jeden. Hier sitzen 200 Leute oder so oder mehr im Saal. Stellt euch vor, jeder steht so vor Jesus, wir alle gemeinsam stehen so vor Jesus und sagen, hier stehen wir, wir haben eigentlich nichts zu bringen, aber wir lieben dich heiß und innig, weil du uns geliebt hast. Was kann Jesus mit solchen Leuten anfangen? Was hat er nachher mit Petrus angefangen, der Leiter der großen Gemeinde in Jerusalem, tausende von Leuten? Aber auch andere Leute, die vielleicht nicht so in der Bibel genannt werden, hat er gebraucht, wenn sie diese Herzenshaltung hatten. Und ich möchte uns das zusprechen. Jesus will dich. Jesus meint jeden. Jesus wird nicht erwarten, dass man eine Perfektion oder irgendwelche besonderen Qualitäten vorweist. Jesus wird erwarten, dass wir die richtige Herzenshaltung einnehmen. Und wir sagen, Herr, tue du dein Werk durch uns. Wir wollen dir alle Ehre geben, wie das Maria letztlich ausgedrückt hat. Wir wollen dir alle unsere Sicherheiten geben und sagen, wir vertrauen noch mehr auf dich, als auf das, was wir selber planen und vorsorgen könnten. Ich glaube, mit solchen Leuten will Jesus Geschichte schreiben. Und das ist so dieser Schlusspunkt auch des Evangeliums. Die ganzen Evangelien sind eigentlich dazu geschrieben worden, um zu sagen, wer ist Jesus? Die sind überhaupt nur dazu geschrieben worden, das ist die zentrale Frage. Er ist der Messias, er ist der König, aber er ist auch der Knecht, der sich niedrig gemacht hat, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Ich möchte uns einladen, uns an der Stelle heute neu zu entscheiden. Ja, Jesus, ich will dir mein Herz wirklich geben. Ich will Dinge auch loslassen. Und wenn es Dinge sind, die nicht gut sind, dann dürfen die auch von mir abfallen. Dann tut es halt mal weh. Dann ist das halt so ein Schleifprozess, damit der Edelstein sichtbar wird unter dem Rohdiamanten. Das, was sozusagen tot ist an mir, das darf auch wegfallen. Das ist nicht schlimm. Und ich möchte uns einladen, an der Stelle alle eine neue Entscheidung zu treffen. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen, zu sagen, Jesus, ich will das. Ich will, dass du die Nummer eins wirst in meinem Leben. Ich will mich heute entschließen zu sagen, ja, diesem Jesus, der wirklich mir so nahe gekommen ist, der auf meine Augenhöhe gekommen ist, dem will ich mich anschließen, weil er gut ist, weil er gütig ist, weil er sanftmütig und demütig mit mir umgeht und weil er mich lehrt, auch so zu sein. Ich möchte uns bitten, aufzustehen. Wir wollen ja gleich noch ein Lied singen, wollen auch ein Gebet sprechen. Und ich möchte kurz die Frage stellen, hat jemand jetzt heute das Gefühl, er möchte heute sagen, ja, ich entscheide mich heute, vielleicht zum ersten Mal, Jesus, ich will, dass du die Nummer eins in meinem Leben bist. Dann möchte ich kurz bitten, halt, heb kurz die Hand, es passiert nichts Komisches, aber nur, dass wir sehen, wenn jemand da ist. Wir wollen dann auch ganz besonders an dich denken, wir wollen zusammen beten. Gibt es jemand, der sagt, ich möchte mich heute zum ersten Mal dafür entscheiden?